Hallo, hier ist Gregor vom Plauschangriff mit einem hörenswerten Hinweis für euch. Ghost of Yotei erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Im Action-Adventure begleitet ihr Atsu auf eine spektakuläre emotionale Reise durch eine neue, offene Welt am nördlichen Rand Japans im 17. Jahrhundert, rund um den majestätischen Berg Yotei in Ezo, dem heutigen Hokkaido. Fans von Ghost of Tsushima kommen voll auf ihre Kosten bzw. bekommen sogar noch mehr. Ihr könnt die Open World komplett nach eurem Vorlieben erkunden. Von verschneiten Berghängen über Grasland bis hin zu Feldern voller Wildblumen. Und das Beste, auch das Kampfsystem wurde noch einmal weiterentwickelt. Ihr kämpft flüssig, könnt Waffen wie Doppelkatana, Sodachi, Kusarigama, Yari oder Schusswaffen im Kampf wechseln und trainiert mit verschiedenen Sensei, um sie zu meistern. Um das Spiel in Gänze genießen zu können, braucht ihr aber keinerlei Vorwissen. Ghost of Yotei ist keine Fortsetzung von Ghost of Tsushima, sondern ein eigenständiges Abenteuer mit eigener Geschichte, Charakteren und einer völlig neuen Welt. Von Grund auf für die PS5 entwickelt, nutzt das Spiel alle Features. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Optimiert sogar noch für die PS5 Pro. Also, Ghost of Yotei ab dem 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos in den Shownotes.
Ja, hallo zusammen, ich bin's, Carsten Linke. Macht es wie ich und hört euch jetzt die neue Folge Vorwärts nach Weit an.
Der Vorwärts nach Weit Podcast. Bei meinsportpodcast.de.
Hallo und guten Abend, herzlich willkommen zu Vorwärts nach Weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Tobi und wir wollen heute sprechen über das 96-Auswärtsspiel bei der Spielvereinigung Greuther Fürth. Es war ja immer in den letzten drei Saisons so ein komischer Gegner, so der Ex-Verein vom Neuen, und es waren auch komische Spiele, muss ich ganz ehrlich sagen. So, jetzt aber sind die Vorzeichen relativ klar, 96 oben mit drin, punktgleich mit dem zweiten aus Elversberg und dem ersten aus Darmstadt, und möchte, so hat unser Trainer auf der Pressekonferenz gesagt, dann auch mit einem Erfolgserlebnis in die Länderspielpause gehen, die dann ja kommt, und wollen wir gucken, ob das gelingt. Sprechen wir drüber, das mache ich natürlich nicht alleine, und ich freue mich, dass er mal wieder mit dabei ist. Das war jetzt schon ein bisschen länger her. Guten Abend, John.
Guten Abend, Tobi. Guten Abend, Jungs. Guten Abend an alle Hörer. Ich freue mich auf die Folge. Ich freue mich mal wieder in der regulären Sendung dabei zu sein.
Ja, du bist ja quasi jetzt so ein Quick-and-Dirty-Kind geworden. Schön, dass du mal wieder da bist. Und noch mehr freue ich mich natürlich, und jetzt sage ich es auch, über den lieben Luca. Guten Abend, Luca.
Guten Abend, lieber Tobi. Ich hatte mir zumindest mental schon so eine kleine Stütze parat gelegt, falls du mich hier wieder diskriminieren würdest. Aber wir stehen ja für Inklusion und nicht für Diskriminierung. Und deswegen wünsche ich allen Zuhörenden auch einen wunderschönen guten Tag und freue mich auf eine hoffentlich tolle Folge.
Ja, freue ich mich auch drauf. Und auch wieder dabei ist unser lieber Olaf. Guten Abend, Olaf.
Ja, guten Abend erstmal. Guten Abend, Luca, guten Abend, John, guten Abend, Tobi. Ihr seid alle lieb, möchte ich mal an dieser Stelle zusammenfassend sagen. Ich bin ein bisschen erstaunt, weil ich habe ehrlich gesagt John auch schon länger nicht mehr im Quick and Dirty gesehen. Aber er wird bestimmt bald mal wieder da vorbeischauen. Umso mehr freue ich mich, ihn jetzt heute hier schon mal wieder zu sehen. Ja, um mal André zu vertreten, ich freue mich auf das Spiel gegen die Thekentruppe und gehe stark davon aus, dass wir gewinnen werden.
So, das legst du gleich die Latte ziemlich hoch. Ja, du musst natürlich John verzeihen, wenn der von André immer entführt wird und da irgendwie ins Stadion geschleppt wird, dann ist es ihm natürlich schwer möglich, da irgendwie im Quick and Dirty zu sein. Umso schöner, dass wir heute Abend wieder hier beieinander sind. Und du hast die Latte, wie ich gerade schon sagte, ziemlich hochgelegt, lieber Olaf. Thekentruppe, das Wort, das André ja gerne benutzt, ist gefallen. Vielleicht machen wir so einen kleinen Counter. Und für euch da draußen, für jedes Mal, dass Thekentruppe gesagt wird, müsst ihr einen kurzen trinken. So, ob ihr dann die Sendung auch nüchtern erlebt, das werden wir sehen. Aber zumindest, glaube ich, können wir das mal machen. Machen wir so ein kleines Trinkspiel draus. Also für jedes Thekentruppe, jetzt waren es schon ein paar, immer einen kurzen. Ja, einen kurzen.
Und Tobi, ja? Darf ich kurz intervenieren? Und wenn die Hörer die Anzahl wissen, die müssen sie uns dann auf unserem Post, den wir dann in unserer Story veröffentlichen, uns mitteilen. Und wer richtig liegt, mal gucken, was wir da mit dem machen.
Ah, schön. Also haben wir auch eine Frage der Woche. Also wie oft fällt das Wort Thekentruppe hier heute Abend in der Sendung? Wunderbar, John, vielen Dank. Also ihr da draußen, zählt gut mit, macht eine Strichliste. Denkt aber daran, bei jedem kurzen wird dann vielleicht der Strich ein wenig ungerader, ja? Aber ihr kriegt das schon hin, wir machen das schon. So, also, 96 ist auf dem Weg ins Frankenland und tritt an bei der Spielvereinigung Greuther Fürth. Eine Mannschaft, die sicherlich ein paar spannende Ergebnisse hatte, die wilde Spiele hatte, 5-4 gegen Magdeburg erinnere ich mich. Ich erinnere mich dann auch an einen Sieg in Bielefeld. Gut, dass man Bielefeld schlagen kann, das haben wir auch gezeigt. Aber so richtig werde ich zumindest nicht schlau aus dieser Mannschaft. Und mich würde daher interessieren, ja, fange ich mal so an, was hat unser Trainer eigentlich gesagt? Wie sieht er überhaupt die Spielvereinigung Greuther Fürth? Und sind sie in seinen Augen auch eine Thekentruppe? Ach, da hören wir mal kurz rein.
Fürth hat in Bielefeld gespielt und hat dort gewonnen, weil sie ihre Waffen, ihre Qualitäten gegen Bielefeld mit eingesetzt haben, in dieser Disziplin, wie sie es gespielt haben, umschalten. Aber es ist auch eine Mannschaft, das darf man, wenn man so gerne nur auf die Statistik gehen würde, wenn sie in der Endzone sind, ist es auch eine Mannschaft, die eine gewisse Ballsicherheit hat, die spielstarke Spieler in ihren Reihen drin hat. Und wir wissen, wir müssen an dem Tag unsere Leistung wirklich auf den Platz bringen, mit einer Konsequenz, dass wir auch in der Offensive und nicht nur die Torchancen herausspielen, auch die verwerten, aber vor allen Dingen auch eines, das was ich vorhin schon beschrieben habe, dass wir auch gut in der Konterabsicherung sind. Mit ihren beiden schnellen Spielern vorne, mit Futko, mit Klaus, die eine hohe Geschwindigkeit haben, die schon frühzeitig auch in diese Sprintbewegung reingehen und dann auch mit Rekota, der sich immer gut absetzt und dann die Spieler in Szene setzen kann. Also ist eine Mannschaft mit anderen Facetten, die sie mit drin hat. Und das haben sie auch in den Spielen gezeigt, dass wir da wirklich schon im Vorhinein eine gute Sicherung benötigen, im Gegenpressing, im Anlaufen, wo wir den Gegner hinlenken und dann auch, wenn sie es in die Halbräume ablegen, dass wir die Tiefe absichern.
Ja gut, das Wort Thekentruppe ist gerade nicht gefallen, muss ich ganz ehrlicherweise sagen, sondern er hat sie eher relativ stark eingeschätzt. Also wir müssen eine gute Konterabsicherung haben, wir sollten unsere Chancen nutzen, das finde ich erstmal grundsätzlich immer gut. Und er hat auch ein paar Spieler genannt. Luca, ist der Trainer damit schon darauf eingegangen, was du uns jetzt hier präsentieren möchtest, oder hast du nochmal einen ganz anderen Ansatz da bei der Analyse von unserem nächsten Gegner?
Nein, ich wiederhole mich da von dem, was ich letzte Woche schon erzählt habe, dass Christian Tietz Pressekonferenzen für mich immer ein ganz schöner Spiegel sind und er auch diesmal so ein bisschen das bestätigt hat, was ich auch in Fürth gesehen habe. Allerdings muss ich sagen, er hat sie wirklich ein bisschen stark geredet. Also ich habe mir letztes Wochenende Schalke gegen Fürth im Einzelspiel angeschaut und ich habe selten wirklich so etwas Schwaches gesehen. Also ich meine, es treffen im Endeffekt zwei der besten Offensiven der Liga aufeinander. Wir haben beide 13 Tore geschossen, zusammen mit Bielefeld und Darmstadt. Und wie Fürth diese 13 Tore geschossen hat, ist an schwarzer Magie eigentlich nicht zu überbieten. Also klar, die haben ihre Muster und die wollen defensiv stehen und kontern. Aber also nur mal eine Zahl in den Raum zu werfen, die haben 7,4 XG bisher sich rausgespielt, also Expected Goals, und haben 13 geschossen. Das ist quasi... Die machen quasi aus jedem halben Tor ein Tor. Und wenn man das Ganze dann mal in der XG-Tabelle sich anschaut, also wenn man quasi sagt, wir nehmen jetzt nicht wirklich die Tore, die geschossen wurden, sondern sagen, wir gucken wirklich nur auf die rein erwarteten Tore und auf die rein erwarteten Gegentore, ist Fürth letzter. Sie haben in der Realität schon die schlechteste Defensive der Liga und haben die auch in dieser Expected Goals-Tabelle. Und wie sie diese 13 Tore geschossen haben, ist wirklich meiner Meinung nach schwarze Magie. Und ja, sie haben diese Muster. Sie wollen defensiv stehen, was ihnen überhaupt nicht gelingt, und dann durch Konter attackieren, wofür sie auch die Spieler haben. Aber es wirkt irgendwie alles super, super zusammengewürfelt, nicht gefestigt. Also ich habe hier das Wort Thekentruppe stehen, also um im Sprech zu bleiben. Also ja, er redet sie irgendwo stark, aber also das müssen wir gewinnen, Freunde. Ganz ehrlich.
Ja, damit ist Luca ja schon ganz bei dir, Olaf. A, er hat Thekentruppe gesagt. B, er hat gesagt, wir müssen das gewinnen. In der Expected Goals-Tabelle, was Tore gegen Tore angeht, ist Fürth letzter. Also dann wirklich, dann hauen wir die doch weg, oder nicht?
Ja, vor allen Dingen sind sie auch die Mannschaft, glaube ich, zusammen mit, weiß ich jetzt gar nicht mehr, wer war, egal. andere Mannschaft uninteressant, aber mit dem geringsten Ballbesitz. Und das ist ja, das kommt ja eben auch noch dazu. Ja, ich weiß auch nicht. Also sie haben zumindest eine bessere Chancenverwertung anscheinend als wir. Wenn sie auch so wenig XG tatsächlich 13 Tore machen, dann ist es bei uns ja wahrscheinlich eher umgekehrt. Wir müssten ja wahrscheinlich auch schon doppelt so viele haben, wenn wir unsere Chancenverwertung mal verbessern würden. Aber wie gesagt, ich bleib dabei. Also ich habe wenig Angst vor Fürth, aber das ist ja auch immer so ein bisschen gefährlich. Und da habe ich schon wieder ein bisschen Angst vor mir selber, dass ich da keine Angst vor Fürth habe. Ich hoffe, das habt ihr jetzt verstanden.
Ja, aber seien wir selbstbewusst. Also ich meine, du hast ja völlig recht und ihr habt alle recht. Also grundsätzlich ist es, was ich auch schon sagte, eine Mannschaft, aus der ich nicht schlau werde, weil ich der Meinung bin, also die sind na klar immer wieder für ein Tor gut und machen auch Tore, wo ich sagen würde, ja, unsere Stürmer vergeben die. Auf der anderen Seite kriegen die hinten dann auch Tore, die wir nicht kriegen würden. John, Thekentruppe, sicherer Sieg. Oder sollten wir mit Demut ins Frankenland fahren?
Alles zusammen irgendwie. Also die Thekentruppe mögen sie zwar immer noch sein, meiner Meinung nach. Allerdings bin ich trotzdem so ein bisschen angespannt, was Fürth angeht. Einfach aufgrund der letzten 10 Spiele. Ich habe mal Ferdis Job in die Hand genommen und mir ein bisschen die Zahlen oder die Bilanz gegen Fürth angeguckt. Insgesamt haben wir ja schon 26 Mal gegen Fürth gespielt und 13 Mal gewonnen. Also schon mal die Hälfte geschafft, sag ich mal. Aber die letzten 10 Spiele gegen Fürth waren halt nur, in Anführungsstrichen, 4 Siege. Und das ist so ein bisschen das, was mich momentan so ein bisschen hemmt. Wo ich so denke, das waren enge Spiele. Da haben wir späte Unentschieden zum Beispiel noch kassiert, wenn wir an letzte Saison denken. Grüße gehen raus an Foodcall. Und ich kann verstehen, dass der Tizi sie so ein bisschen ja nicht kleinreden wollte. Also wir dürfen sie nicht unterschätzen, gerade weil wir in den letzten Spielen ja auch uns oft schwer getan haben gegen tiefstehende Mannschaften.
Ja, da ist absolut was dran. Da hast du natürlich völlig recht. Und ich sagte ja auch, so in den letzten Saisons unter ihrem Ex und jetzt unserem Ex-Trainer waren es auch komische Spiele und da war es irgendwie immer ein besonderes Spiel und das lief nicht immer so, wie wir das vorgestellt haben. Ich glaube aber, diesen Makel, den werden wir ablegen. Luca, Wie tritt denn Fürth auf? Also was macht denn, ich habe gelernt, man nennt ihn Tommy Kleine, so mit seiner Mannschaft. Und wie stellt er so seine Mannschaft auf und ein?
Also ich habe mich ehrlicherweise mit keinem Gegner in dieser Saison bisher schwerer getan, weil es ist, für mich klafft diese Schere zwischen was wird einem erzählt und was sind die Erwartungen zu was passiert tatsächlich auf dem Platz, sind für mich in keiner Mannschaft bisher so weit auseinandergegangen wie bei Fürth. Es wird gesagt, wir wollen defensiv stehen und dann schnell nach vorne spielen. Das kann man ja machen. Ich meine, das macht 2/3 aller Trainer gefühlt, wollen das ungefähr. Aber es funktioniert halt nicht. Und also, sie haben die Saison begonnen in einem 3-3-2-2, also oder in einem 3-5-2, je nachdem, wie man es sehen möchte. Sind dann aber aufgrund von Personalnot irgendwann in den 4-2-3-1 abgerutscht, wovon ich jetzt auch wieder ausgehen würde. Und dann sind sie zwar offensiv besser, aber defensiv halt funktioniert es seit dem ersten Spieltag nicht so wirklich. Und also ich habe mich wirklich schwer getan, Muster oder spannende Ideen oder sonst was zu sehen. Manchmal oder größtenteils ist es wirklich einfach ein langer Ball, auch vom Keeper, und dann versuchen wir irgendwie auf den zweiten Ball zu gehen und dann schauen wir mal. Die Pressing-Statistiken sprechen aber zum Beispiel überhaupt nicht dafür, dass das gut funktioniert. Also ich bin wirklich ein bisschen, ja, ratlos, sage ich mal, von Fürth. Ich habe mich trotzdem an eine voraussichtliche Startelf gesetzt. Die wurde dann wiederum ein bisschen torpediert von der Pressekonferenz von Fürth, weil 3 der Spieler, die ich in der Startelf erwarte, sind zumindest mal angeschlagen. Das heißt, es könnte dann passieren, dass Fürth auch noch unfassbar viel rotieren muss und was dann teilweise zu Spielerrochaden führt, wo dann ein Sechser auf einmal Linksverteidiger spielen würde und also ein Kram. Also es ist wirklich ein komplettes Chaos in diesem Verein. Und ich will, also es tut mir wirklich leid, ich kann mich nicht dagegen erwehren. Wir müssen da souverän gewinnen. Also, da führt für mich kein Weg drumherum.
Da führt kein Weg dran. Sagst du. Alles gut. Ja, aber dann sag du mal Startelf. Also ich meine, auch wenn 3 Spieler dann vielleicht wegbrechen, dann tun wir so, als brechen sie nicht weg. Und auch unser Trainer hat ja in dem kleinen Tonschnipsel, den wir eben gesendet haben, schon mal ein paar Namen gesagt. Klar, Felix Klaus. Also übrigens gibt es eh ein Wiedersehen da irgendwo.
Ganz viele.
Ganz viele, genau. Ich denke da erstmal natürlich an Thomas Kleine. Ich erinnere mich noch daran, Olaf wird das noch wissen. John und Luca sind vielleicht ein Tick zu jung. Bester Zweitliga-Verteidiger ist er gewesen bei der Spielvereinigung Greuther Fürth. Dann haben wir ihn in die Bundesliga geholt. Bei uns konnte er sich nicht ganz so durchsetzen. War dann letzte Saison Co-Trainer, zumindest dann ab Winter, und jetzt Cheftrainer in Fürth. Wir denken natürlich an Yannick Dehm, der sich immer ein Battle geliefert hat mit Seymour Roya, wer ist der Bessere. Yannick Dehm immer der flexiblere Spieler gewesen, der konnte irgendwie gefühlt alles, ganz weite Einwürfe, ganz toller Mann jetzt in Fürth. Felix Klaus, erinnern wir uns auch noch dran, auch wie so ein kleiner Nutella-Boy, meine ich gar nicht respektierlich, hat auch bei uns wirklich gute Spiele geleistet. Ich erinnere mich da an tolle Tore gegen vor allem Borussia Dortmund, also bei uns in der Bundesliga wirklich gute Leistung gezeigt. Dann auch mit dafür gesorgt, dass wir wieder aufgestiegen sind im Jahr 15/16. Also von daher, auch da haben wir gute Erinnerungen daran. Wir haben auf unserer Seite Nahuel Noll, unser Keeper, letztes Jahr war er ausgeliehen von Hoffenheim an die Spielvereinigung Greuther Fürth. Da, wie soll ich sagen, von den Zahlen her nicht die beste Saison gespielt. Das war nicht ganz so gut, was er da gezeigt hat. Wir haben Harvard Nielsen, der auch in Fürth gewesen ist. Olaf freut sich natürlich sehr über Harvard Nielsen, der jetzt auch wieder ein Thema ist bei uns im Kader. Wir haben natürlich das ewige Thema. Ich erinnere mich noch daran an die Käseblatt-Diskussion von Dieter Schatzschneider, weil er diesen Ricotta bei uns spielen sehen wollte. Ja, also Daniel Branimir Hygota, der dann ja so ein bisschen umworben wurde, als Stefan Leitl zu uns kam. Es ist dann einen großen Streit gehabt zwischen Asusi, der auch gar nicht mehr entführt ist, Leitl und wem noch alles. Und dann Schatzschneider sich eben befohlen gesehen hat, Ricotta hier zu fordern. Natürlich erinnern wir uns auch noch an Sergio da Silva Pinto. Sergio, bei uns ein Europaheld, dann entführt mal Kaderplaner und Chef-Scout, mittlerweile auch nicht mehr da. Also da gibt es viele Parallelen. Luca, jetzt habe ich ja eingeleitet, dann mach doch mal die Startelf, auch wenn da welche rausbrechen.
Also ich möchte erst noch eine Sache zu Felix Klaus sagen. 33. Spieltag zu Hause gegen Stuttgart. Parallel hat Bielefeld da eine Mannschaft aus der Nähe von Peine abgefertigt. Das werde ich ihm wirklich nie vergessen. Das war einer der schönsten Tage, die ich im Stadion je erlebt habe. Anyways, im Tor steht Pelle Böfing, da bin ich mir mit der Aussprache tatsächlich gar nicht so sicher. Ist ein Neuzugang, weil Fürth brauchte einen neuen Keeper, weil Nahuel Noll ist mittlerweile bei uns im Tor. Der wird relativ sicher spielen, ist ein klassischer Zweitliga-Keeper, würde ich sagen, relativ stark auf der Linie, mit Ball am Fuß, ja, ausbaufähig, ne? Also da haben sie, ich sag mal eindeutig, zumindest mal eine Wandlung durchlaufen. Hinten links, also ich gehe jetzt von einem 4-2-3-1 aus, in der Viererkette hinten links auf Linksverteidiger erwarte ich Gianluca Itter. Der ist wiederum fraglich, ist aber so, ja, der Stammlinksverteidiger. Sollte der ausfallen, würde Marco John, den ich aktuell als Sechser einplane und wo er die letzten Spiele auch gespielt hat, dann auf die Linksverteidigerposition rücken, wodurch dann jemand anders ins Mittelfeld rücken würde. Das ist, wie gesagt, dann würde da eine riesen Rochade beginnen. Erinnert mich ein bisschen an Matthias Ostrolek, wer war denn das? Ich glaube, Zimmermann hat den in Bochum mal als Sechser auflaufen lassen oder sowas.
Tolle Idee. Ja. Den spielen zu lassen, auch immer eine tolle Idee.
Hat super funktioniert. Nein, aber ich erwarte hinten links Luca Itter. Dann der einzige Verteidiger, der momentan so wirklich, ich sag mal, uneingeschränkter Stammspieler und fit ist, ist Philipp Ziereis. Ist ist ein Neuzugang, wie jetzt der gesamte Rest der Abwehr tatsächlich auch. Kam vor der Saison vom LASK ablösefrei, ist auch schon 32, also ist so wirklich der Abwehrchef. Neben ihm hätte ich jetzt, ja, und jetzt kommt wieder ein Name ins Spiel, Brynja Ingi Bjarnason erwartet. Ein Isländer, wie man unschwer am Namen erkennen kann. Der ist jetzt wiederum auch angeschlagen. Da könnte dann zum Beispiel Noah König spielen, auch ein Neuzugang. Also ihr merkt schon, die haben vor allem in der Abwehr sehr viel eingekauft vor der Saison. Der kam von Hoffenheim 2. Der hat allerdings auch eine lustige Geschichte in dieser Saison. Den hat, der ist gestartet gegen den 1. FC Kaiserslautern und ist der Spieler, der in der ersten Minute da die rote Karte bekommen hat. Dementsprechend könnte man dann auch mit Maximilian Dietz da rechnen, der für mich eigentlich der zweite Stamminnenverteidiger wäre, der allerdings verletzt war und jetzt noch Trainingsrückstand hat. Also da muss man mal schauen. Wenn ich Geld setzen müsste, würde ich auf Bjarnason oder Dietz setzen, aber legt mich nicht drauf fest. Rechtsverteidiger Yannick Dehm, den kennen wir schon. Der hat sich da festgespielt, spielt da eigentlich schon seit Saisonbeginn und ist auch fit, lustigerweise. Ja, dann auf der Doppel-6 erwarte ich links Marco Johann, wie gesagt, wenn er nicht nach hinten links muss. Und daneben Matthias Odesen, da ist dann der nächste Neuzugang, der kam vor der Saison von Köln. Und auch wenn der eine Linksverteidiger ist und Matthias Odesen gelernter 6. 8., ist das eine ganz schön offensive Doppel-6, möchte ich mal sagen, für die Formation. Also Marco Johann hat auch schon ein Tor geschossen und sowas. Also da sind wir wieder bei diesem, wir wollen defensiv stehen, aber haben dann keinen, ja, ich sag mal, Archetypen Kunze oder so auf der 6. Das finde ich, ich finde diesen ganzen Kader nach wie vor merkwürdig. Egal. Vorne links erwarte ich, habe ich heute auf der Pressekonferenz genannt, Aaron Keller. Ich habe immer gedacht, der heißt Aaron. Ist auch vor der Saison neu dazugekommen. Ist der Star-Transfer der Saison, würde ich mal behaupten, mit 700.000 Ablösesumme. Kam von Unterhaching und war letzte Saison ausgeliehen an Ulm, also auch schon Zweitliga erfahren. Ja, und dann kommen die drei Spieler, die Christian Tietz angesprochen hat, die ich auch angesprochen hätte, die mit Abstand besten, wichtigsten, gefährlichsten, nennt sie wie ihr wollt, Spieler. Auf der 10 Branimir Ricotta, wie Dieter Schatzschneider sagen würde. Rechts Felix Klaus und vorne im Sturm, der uns letzte Saison, ich meine, er hat uns 2 insgesamt eingeschenkt. John hat ihn auch schon erwähnt. Noel Futkoy, wahrscheinlich der mit Abstand besten Spieler von Fürth. Und so erwarte ich sie im 4-2-3-1 und dann, wie gesagt, versuchen defensiv stabil zu stehen und dann schnell nach vorne zu spielen. Was aber echt in der Saison so ein bisschen auffällig war bisher, sie haben es probiert und sobald sie das erste Gegentor bekommen haben oder in Rückstand geraten sind, war gefühlt nur noch Offensive. Also deswegen, ich erwarte ein vogelwildes Spiel und kann diese Fürther null einschätzen, ehrlicherweise.
Ja, vielen Dank, Luca, für deine Expertise. Dann gucken wir jetzt ein bisschen mehr auf uns, auf Hannover 96. Es gibt ja für einige Spieler das Wiedersehen, das haben wir gerade schon besprochen, auch für den Trainer Thomas Kleine, der bei uns, was ich schon sagte, Verteidiger und Co-Trainer gewesen ist. Da hat mich doch interessiert, was sagt eigentlich Thomas Kleine über das Wiedersehen mit Hannover 96? Hören wir kurz rein.
Daher, ja, es ist ja immer so, wenn man gegen Ex-Verein spielt, auch wenn ich jetzt nicht so lang da war, freut man sich immer wieder, den einen oder anderen zu sehen. Aber der Fokus liegt dann auf der Mannschaft, die sie mitbringen. Und die ist wirklich sehr, sehr gut. Und von daher freue ich mich, so einen guten Gegner hier begrüßen zu dürfen. Aber der Fokus liegt ganz klar darauf, dass wir bei uns bleiben. Und nach dem Spiel kann man sich dann die Hände schütteln, kann sich unterhalten. Aber das Ziel ist ganz klar, die Punkte hier zu behalten.
Naja, wenn wir feststellen, das ist alles Vogelwild, die haben ganz viele angeschlagene Spieler, keiner weiß so richtig, wie die spielen wollen, finde ich die Aussage, die 3 Punkte bleiben hier relativ mutig, muss ich ehrlicherweise sagen, und da werden wir sicherlich alle widersprechen. Aber gucken wir auf unsere Mannschaft. Imo Okan, ausgewechselt worden gegen Bielefeld, ist verletzt, fällt auf jeden Fall aus, das steht schon mal fest. Das heißt, endlich, Ferdi ist ja nicht da, kann ich jetzt hier Henry Blank fordern und keiner kann widersprechen, weil es führt einfach kein Weg dran vorbei. So ehrlich müssen wir sein. Mustafa Bundu ist wieder genesen, ist auch voll im Training drin. Ob er wirklich startet, das war ganz interessant. Also Christian Tietz lässt sich selten in die Karten blicken. Und er hat auch Bundu relativ stark geredet, hat aber auch Hussein Chakrun stark geredet. Er hat irgendwie auch Jokota stark geredet. Er hat sie irgendwie alle stark geredet. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie wir darauf reagieren wollen und was wir hier beschließen, wie wir spielen. Also klar, über das Tor gibt es keine Diskussion. Erster Assist, er hat es schon oft probiert, er wird es auch weiter probieren und es wird auch häufiger funktionieren, da bin ich ganz sicher, auch ohne Geschenke eines ehemaligen Spielers von uns. Also Henry Blank, sind wir da jetzt alle d'accord oder gibt es irgendjemanden, der sagt, nee, den sehe ich gar nicht in der Startelf? Gibt es Kein Widerspruch. Gut, also Henry Blatt ist schon mal gesetzt als linker Innenverteidiger. Boris Tomiak bin ich ja nicht so ein Freund. Da grüße ich dann auch mal André. Ich glaube aber tatsächlich, der nimmt sie jetzt nicht raus. Der hat, wie haben wir es genannt, Olaf Eier bewiesen beim zweiten Elfer und deswegen den lässt er drin. Virgil Gita bleibt auch drin. So, das, da haben wir die Dreierkette haben wir fest. Auf links, glaube ich, gibt es keine Experimente mehr. Ich bin gespannt übrigens, das will ich nur mal in Klammern setzen, William Kokolo, ob der überhaupt nochmal für uns spielt und auf welcher Position. Also heute wurde er wieder bei der linken Seite besonders häufig erwähnt von Christian Tietz. Scheinbar kann er rechts nicht, aber gleichzeitig hat dann auch Tietz Neubauer ganz stark geredet. So, Hayata Masuda, natürlich herzlichen Glückwunsch, ist 22 geworden, Tor geschossen. Bleibt wohl auch drin, oder haben wir dann, bleibt das so? Oder bitte kommt rein, wenn, also ich will jetzt hier gar nicht den Monolog halten, aber widersprecht mir auch ruhig. Also lasst uns doch mal ein bisschen diskutieren. Oder gibt es da einfach nichts zu diskutieren? Ist das so gesetzt?
Also jetzt grütsch ich halt mal rein. Ich finde, es gibt halt wirklich wenig zu diskutieren. Bei Tomiak könnte ich mir vorstellen, dass einige jetzt endlich mal den Naroki sehen möchten. Aber ich glaube, dass Tomiak, genauso wie er die Elfmeter aktuell schießt, einfach in der Mannschaft ein gewisses Standing hat und da seinen Fehler ja auch eigentlich wieder gut gemacht hat, indem er das Tor jetzt gemacht hat. Ich weiß, das sehen manche auch nicht so, aber für mich ist, in meinen Augen hat das schon wieder gut gemacht, indem er das, den zweiten Elfmeter reingemacht hat. Wird er auch spielen. Der nimmt ihn jetzt nicht raus. Und darum wird die Abwehr auch genauso stehen, wie du es gesagt hast. Es macht jetzt keinen Sinn, Blank für Naroki auszutauschen. Dafür hat Blank auch zu gut gespielt jetzt in seinem, ich sag mal, Spiel, wo er endlich mal auch in der ersten Halbzeit reingekommen ist. Und ganz ehrlich, warum soll er jetzt Matsuda rausnehmen? Warum soll er Neubauer rausnehmen? Ich finde, es gibt da keinen Grund. Dafür waren die letzten Spiele zu stark.
Ganz ehrlich, ich fand Henry Blank nach seiner Einwechslung unseren besten Innenverteidiger gegen Bielefeld. Ich fand den so gut. Also klar, ich habe es auch nur aus dem Stadion gesehen und habe mir im Nachhinein nochmal so ein, zwei Szenen und die Highlights angeschaut. Aber ich meine, ich persönlich würde sagen, Gita hat wieder ein Eigentor geschossen. Aber das ist ja auch, sage ich mal, umstritten. Aber der wirkte nicht ganz sicher. Tomiak wirkte auch nicht ganz sicher. Und Henry Blank hat da seine linke Seite zugemacht. Also für einen, wie alt ist er? 21? Also
ich glaube 21.
Ich bin hin und weg, muss ich wirklich sagen. Und ich hätte ihn heute wieder gefordert, auch wenn Imo Okon sich nicht an den Hamstrings verletzt hätte, wie wir gelernt haben.
Wie wir gelernt haben. Toll auch übrigens, ne? Dass Tietz es gleich auch nach dem Spiel direkt gesagt hat, absolut sicher. Enzo Leopold als Kapitän auch gesetzt, wenn er sich nicht verletzt, dann spielt er. Ich glaube, das ist auch sicher. Jetzt kommen wir dann eher zu der interessanten Zone. Wir kommen jetzt nämlich zu den Spielern, die dann auch nominell und auch von ihren Anlagen her eher für die Offensive gedacht sind. Ja, jetzt bin ich gespannt. Ich habe eben gerade ganz viel über die Defensive gesprochen. Dann bitte, bitte einer von euch über die Offensive. Olaf, wie stellst du dir das denn vor vorne?
Also ich stelle mir das ehrlich gesagt genauso vor, wie das beim letzten Spiel auch schon passiert ist. Also ich gehe stark davon aus, dass die Offensive, die ja tatsächlich bis auf vielleicht mit Abstrichen Kehlmann gegen Bielefeld eigentlich relativ gut performt hat, auch wenn speziell die rechte Seite sich erst in der zweiten Halbzeit so ein bisschen rehabilitiert hat. Also vorher hätte ich das noch ganz anders gesehen. Aber ich glaube, an Matsuda und Chakun geht nichts vorbei und an Neubauer und Rochelt auf links auch nicht. Ich weiß nicht, was wir vorne machen. Also ich war mit Kellmann nicht so ganz zufrieden, aber auf Pichler, müssen wir ja wahrscheinlich, also wenn wir Glück haben, noch bis zum Ende der Länderspielpause warten, bis der überhaupt vielleicht mal wieder einsteigt. Von daher, aber da wird sich auch nichts tun. Und da bin ich dann auch d'accord mit. Also vielleicht funktioniert das gegen Fürth dann auch besser als gegen Bielefeld. Das könnte gut sein. Naja, und in der Zentrale dann Aseko, was soll man da sagen? Also da wird Taibi nicht dran vorbeikommen.
Ich kann dir sagen, was man da sagen soll.
Oha.
Jetzt komme ich mit meinem Wannes Taibi-Gläschen ums Eck. Oh. Nein, ernsthaft. Wir wissen alle, dass es nicht passieren wird. Aber es ist mir jetzt in den letzten Spielen umso mehr und umso öfter aufgefallen. Wannes Taibi ist kein Spieler, den du einwechselst. Wannes Taibi ist ein Spieler, den startest du und gegen so eine defensive, gewollt defensive Truppe, wie Fürth es ist, kannst du ihn meiner Meinung nach auch bringen, um ihm so ein bisschen Selbstvertrauen zu geben, weil ich ihn, ja, Aseko hat zwei Tore geschossen, aber ich glaube, das sind irgendwo auch immer noch ein bisschen zum Teil statistische Ausreißer. Und ich glaube, dass Vannes Taibbi in seinem Gesamtprofil der offensiv stärkere Spieler ist, zumindest mal in Nuancen, so in der, ich kann es nicht ganz greifen, im Flair, in der Technik, in diesen speziellen Momente kreieren. Und ich glaube, dass wir das gegen Fürth eher brauchen als einen Balldieb, einen Ballklauer, wie er ja so schön getauft wurde. Und es wird nicht passieren. Christian Tietz wird es nicht machen. Ich würde allerdings Vannes Taibbi starten lassen, um ihm Selbstvertrauen zu geben, um seinen spielerischen Ansatz, um so ein bisschen Flair in die Mannschaft zu bekommen. Und weil ich einfach nicht glaube, dass er ein Einwechselspieler ist. Kann jetzt auch Glazing sein. Ich meine, ich habe ja auch Wunderpropaganda. Also.
Na, ich teile das voll. Also ich bin auch eher bei dir. Glaube aber auch, er macht es nicht, weil eben Aseko ein richtiges Standing bei ihm hat. So ehrlich müssen wir dann halt auch sein.
Vollkommen zu Recht, ne? Noel Aseko ist einer
unserer besten Spieler. Absolut. Man könnte es ja mal andersrum machen, ne? Man könnte ja mal sagen, Taibbi startet, weil ich bin auch der Meinung, er ist kein Bankspieler. Und Aseko ist ein Bankspieler, hat er gezeigt, erstes Spieltag gegen Kaiserslautern, macht das Tor, als er reinkommt. Also, wenn einer Bankspieler ist, dann eher der Aseko. Bin ich ganz bei dir, Luca. John, ich kann das nämlich Olaf nicht fragen. Husser statt Nielsen? Also Dennis Husser war angeschlagen, hat bei der U23 sich dann auswechseln lassen müssen. Nach 36 Minuten hat er aber nur eine leichte Prellung und ist dann auch wieder voll im Training. Also John, ist da nicht Dennis Husser vielleicht eher ein Thema für einen Kader als Harvard Nielsen?
Ja, also es tut mir leid, Olaf. Es tut mir wirklich leid. Ich finde, dass Nielsen immer noch seine Daseinsberechtigung hat irgendwo als Trainingsspieler. Und als erfahrener Leitwolf, der den Jungen, die die Liga noch nicht kennen, immer einen noch im Training mitgibt und wo die einfach von der Erfahrung profitieren. Aber ich möchte sehr gerne endlich mal eine Einwechslung von Dennis Husser sehen, der ja jetzt auch seinen Profivertrag unterschrieben hat. Herzlichen Glückwunsch auch nochmal an dieser Stelle. Und den würde ich sehr gerne mal im Kader sehen. Darum definitiv ja, sehr gerne, Tobi.
Ja, und Olaf, wie siehst du das? Also ich meine, Dennis bringt dann nochmal aufgrund seiner Körperlänge eine ganz andere ja, Sache mit und vielleicht ist er empfänglicher für die Bundu-Flanken, die ja relativ hoch immer geschlagen werden.
Ja, die aber am Sonntag Howie, auch nicht kommen Howie werden.
Wirkte, ja gut, weil er nicht spielt. Okay, da bin ich dann wieder bei dir. Okay, ja, akzeptiere ich. Also würdest du, wenn du die Entscheidung treffen müsstest jetzt, du wärst Christian Tietz. Nein, du bist Olaf. So, du bist Olaf und du darfst entscheiden.
Kommt also ich bin
Dennis
jetzt,
Husser in
ich
den Kader oder Harvard Nielsen?
Okay. Ja, du bist Olaf. Also ich bin Olaf und so sehr ich Harvard Nielsen auch liebe und ich finde, er hat auch durchaus gezeigt, dass also in den letzten Minuten gegen Bielefeld, dass er auf dem Platz auch wichtig sein kann. Bin ich da tatsächlich auch bei John und würde mir das eigentlich auch mal wünschen. Ich glaube aber tatsächlich, dass Dennis Husser noch nicht so weit ist oder noch nicht so weit gesehen wird von Tietz, dass er es tatsächlich in den Kader schafft. Auf der anderen Seite, ich bin ja Olaf, von daher, aber wenn ich jetzt Tietz wäre, dann würde ich ihn wahrscheinlich vielleicht sogar mal mit reinnehmen, weil ich als Christian Tietz ja auch junge Spieler durchaus gerne nach vorne bringe und deswegen warte ich das mal gespannt ab. Also ich bin nicht böse, dass Nielsen vielleicht wieder nicht im Kader ist und vielleicht Dennis Husser mitkommt, so er denn wirklich wieder zu 100% so weit fit ist, dass er mitmachen kann.
Olaf, warum glaubst du das? Also ich möchte einfach mal ganz kurz nachbauen. Warum glaubst du das, dass Tietz so denkt? Der Husser doch auch mit dem Trainingslager.
Ja, ja, ich meine ja, dass Tietz, also das gut durchaus sein kann, dass er ihn mitnimmt. Also, das wolltest du doch auch sagen, oder nicht?
Ja, ja, wollte ich sagen, aber für mich genau. Kam es gerade so ein bisschen rüber, als ob du halt es möchtest, aber nicht glaubst, dass Tietz darüber nachdenkt.
Ich möchte, dass Nielsen mitkommt in den Kader, aber ich als Tietz möchte eigentlich, dass Dennis Husser mitkommt. Das ist so die Quintessenz meiner Aussage von ihm.
Ja, das wird spannend, wer dann gegen die Thekentruppe da in den Kader kommt. Ja, ob es dann wirklich Harvard Nielsen, die erfahrene Rampensau ist, die dann manchmal ein bisschen hilflos über den Platz stürmt und den Ball dann doch noch zurückrochelt bekommt, der dann den Elfmeter rausholt. Oder das ob es Dennis Husser ist.
Alles mit Auge, Tobi. Alles nein, mit nicht. Auge. Und Erfahrung.
Nein, der hat sich zehnmal nach links, zehnmal nach rechts, der wusste gar nicht, was er machen sollte. Aber geschenkt, es war ja gut. Es ging ja gut aus. Ist alles geschenkt. Oder ob Christian Tietz sich dann doch für die junge Rakete Dennis Husser entscheidet, der dann vielleicht dann doch in den dritten, vierten Stock springen kann und seine Kopfballstärke ausspielen kann. Das werden wir sehen. Ja, wie geht's denn aus? Also, wir haben gesagt, Thekentruppe, da gewinnen wir auf jeden Fall.
Ja, bitte. Willst du die Startelf jetzt schon abbinden hier, oder?
Ja, haben wir doch. Wolltest du jetzt?
Wer fehlt dir denn noch? Erstens mal möchte ich sagen, dass Benji Kellmann als Ballfestmacher ein überragendes Spiel gemacht hat im letzten Spiel, meiner Meinung nach.
Ballfestmacher war Pichi. Kellmann nicht. Nee, tut mir leid. Genau das nicht, weil es gab diese riesen Abstände zwischen Leopold und Aseko, weil nämlich Kellmann sich nicht so fallen lässt wie Pichler.
Ja, das vielleicht nicht, aber ich finde für das, was Benji Kellmann ist, und das ist eigentlich ein relativ schneller Spieler, der relativ zielstrebig Richtung Tor möchte, finde ich, hat der erstaunlich viele Kopfballduelle gewonnen und Bälle abgelegt im letzten Spiel. Also das mag die Stadion zu Fernseher, da gibt es ja immer so eine gewisse Differenz, sage ich mal, sein. Aber im Stadion hatte ich das Gefühl, dass Benji Kellmann jeden Kopfball gewonnen hat.
Und außerdem, Tobi, hast du das 2-1 dir nochmal angeguckt?
Danke, John.
Ja, also für mich ist das Kellmann, der den Ball auf Chakrun weiterleitet. Chakrun dribbelt durch in den Strafraum, legt auf Matsuda ab und Matsuda macht im zweiten Versuch das Tor.
Ich will auch gar nichts gegen Kellmann sagen. Ich hatte nur das Gefühl, dass Luca ihn irgendwie aus der Startelf rausreden will.
Ja, also, möchte ich auch.
Wie soll denn das spielen?
Das weißt du ganz genau, wer das spielen soll.
Nein, das weiß ich nicht.
Natürlich weißt du ganz genau, wer das spielen soll, wenn ich den Stürmer aus der Startelf rausreden möchte.
Ja, dann sag's doch.
Ja, Mustafa Bundu spielt im Sturm. Christian Tietz, ich habe es mir rausgeschrieben. Christian Tietz hat in der Pressekonferenz gesagt, er ist nicht auf eine Position festgelegt.
Stimmt.
Und wir möchten die Tiefe attackieren.
Ganz kurz.
Ja, er hat das aber auf alle Spieler bezogen, nicht nur auf Mustafa Bundu. Ne?
Ja, er hat es auch auf Chakrun bezogen und auf Jakota. Also, aber schön, ja, nehmen wir es raus, ist okay.
Aber fände ich einen spannenden Ansatz. Also,
das hat er auch schon mal gespielt, muss man auch sagen.
Ja, ich glaube, dass er es besser kann. Er kann das sicherlich besser, als was er gerade bei uns macht. Also von daher, ich fände es auch spannend. Okay, also Luca hat Mustafa Bundu, der Rest hat Benji Kellmann. Ich bin gespannt, was Tietz macht. Ich kann mit beidem leben im Übrigen. Also ich kann auch mit Bundu als zentralen Stürmer leben. Da haben wir letzte Woche auch schon drüber gesprochen, dass ich der Meinung bin, dass er eher ins Zentrum gehört, weil er auf Außen, auch wenn er spektakuläre Läufe hat, er bindet zwei Abwehrspieler, alles wunderbar. Seine Flanken, seine Abschlüsse sind eine Katastrophe. Also ich will ihn auch lieber im Zentrum sehen. Okay. Ich kann mit beidem leben. Aber dann machen wir jetzt den Haken dran und reden darüber, wie wir denn die Thekentruppe aus ihrem eigenen Stadion schießen. Da du das Wort zum ersten Mal benutzt hast heute Abend, Olaf, darfst du auch den ersten Tipp abgeben. Wie spielen wir auswärts bei der Thekentruppe?
3-0.
Wow, wir gewinnen 3-0, John.
Also am Anfang der Folge war ich noch ein bisschen skeptisch. Habt ihr ja auch rausgehört. Durch Lukas Ausführung bin ich jetzt aber echt optimistisch irgendwie geworden. Und darum habe ich meinen ursprünglichen Tipp von 2-0 wirklich durchgestrichen und in ein 4-2 umgeändert. Tore machen Rochelt, Aseko, es wird Zeit, dass Rochelt trifft, und Kellmann trifft zweimal. Und Klaus und dem sagen nochmal Hallo.
Oh, schön. Luca, wie viele Tore macht Bundu und wie geht's aus?
1-4.
Ah.
Doppelpack. Und wer die anderen Tore macht, ist mir eigentlich egal.
Ja, Boris Tomiak
macht einen Elfmeter oder so.
Oh Gott, bitte nicht.
Der wird wieder schießen, das ist dir klar.
Ja,
oder?
Mir ist das klar, ich will es nur nicht. Ich werde es auch bekämpfen mit allen Mitteln, die ich habe.
Wer soll deiner Meinung nach schießen?
Jeder. Und wenn sich
Tietz selbst... Leopold, der im Testspiel da den Max Pesuschkow rausgehauen hat vor der Saison.
Pass auf. Okay, wer soll schießen? Aseko. Wenn er spielt, Aseko. Wenn er nicht spielt, Taibi. Dann hätte ich noch Kellmann auf dem Zettel. Ich hätte einen Mustafa Bundu sogar auf dem Zettel. Ich hätte auch einen Hayate Matsuda auf dem Zettel. Ich hätte einen Moritz Neubauer auf dem Zettel.
Also jeder außer Boris Tomiak. Nahuel Neul am besten.
Ich wollte gerade sagen, Nahuel Neul hast du vergessen.
Okay, das fände ich richtig geil. Das fände ich übrigens richtig geil. So ein Hans-Jörg Butt-Move, weißt du, so 10 Tore in einer Saison. Das fände ich ziemlich geil. Ich komme wieder zurück zu dem, was ich häufig getippt habe. Ich gehe davon aus, dass Hannover 96 bei Greuther Fürth mit 5-0 gewinnen wird. und bin voller Euphorie und
endlich
feiere das jetzt schon. Ja, es muss wieder raus.
Ich warte schon seit Wochen auf deinen 5:0-Tipp. Ich war schon richtig enttäuscht, dass der nicht kam.
Hier vor allem noch
zum 1:1 zum Thema Torhüter machen Tore. Ne? Der letzte, der das gemacht hat, war auch ein spielender Torwart. Das war allerdings noch in der Zeit, wo ich meine ersten Jahre mit 96 hatte, 1987, Hansi Wulff, wer sich noch an ihn erinnert, wurde mal als Stürmer eingewechselt und hat mal ein Kopfballtor geschossen. Ja.
Ja, vielen Dank für diese kleine Zeitreise in die Vergangenheit, noch vor
der
deutschen Wiedervereinigung, deren 35. oder? Ja, Jubiläum wir ja morgen begehen. Also Hansi Wulff, mir nicht bekannt gewesen bisher, bin ich ganz ehrlich, war dann doch vor meiner 96-Zeit. Vielen Dank, Olaf, für diese Expertise. Im Glückwunsch will ich übrigens noch aussprechen an unsere Nominierten. Da denke ich nämlich an Henry Blank. Ich denke an Leon Umar Wechsel, der in der zweiten polnischen Liga ja als Stammtorhüter offensichtlich so gute Leistung zeigt und dann doch vielleicht doch die Reife bekommt, dass er in A0 ersetzen kann, dass er jetzt in den Kader berufen wurde für die U21 des DFB. Also da herzlichen Glückwunsch. Na klar, Nico Trisoldi sowieso. Das ist logisch. Also von daher Nola Seko auch nominiert. Von daher Glückwünsche an die und vor allem aber an Leon, weil ich war ja sehr böse, als er ausgeliehen wurde. Und freue mich aber, dass es scheinbar Früchte trägt und wir dann doch dieses eine Jahr Überbrückung mit Nari Noll brauchen. Und da muss ich mir keine Gedanken mehr machen, dass man den irgendwie verpflichten muss. Und dass das dann, nee. Also soll Baumann bei Hoffenheim zurücktreten, Nari ihn beerben und wir dann mit Leon einen U21-Nationalkeeper bekommen, der dann ebenso eine große Karriere hinlegen wird wie Atubolo, sein Vorgänger, möchte ich beinahe sagen. Ich weiß, Wechsel wird nicht spielen, aber trotzdem, er ist nominiert und das reicht mir schon mal. Blicken wir nochmal ein kleines bisschen voraus. Also, na klar, wir haben erstmal Länderspielpause. Dann kommt das Heimspiel gegen Schalke. Und ich kann euch jetzt schon sagen, erstens bei dem Heimspiel gegen Schalke wird es eine sehr interessante Aktion geben zu einem Thema, das wir hier auch schon zum Thema hatten. Da war der Tim das letzte Mal hier bei uns und da ging es um eine chronische Erkrankung und das wird Thema sein bei dem Spieltag im Stadion und wir werden es zum Thema machen in unserer Sendung vor dem Spieltag. Also freut euch darauf, die Sendung in der Woche vor dem Schalke-Spiel wird etwas länger werden, als ihr es gewohnt seid und wir werden ganz interessante Gäste da begrüßen dürfen, die uns ein Thema näher bringen wollen, dass wir hier auch schon mal auf dem Schirm hatten. Freue ich mich schon sehr drauf. So allen 1.796 Fans, die mitfahren werden in das nur mit 12.000 Zuschauern besetzte Stadion am Rohnhof. Ganz, ganz viel Erfolg. Gute Fahrt. Luca, bist du auch wieder dabei? Oder?
Da sie bisher in der Liga noch nicht verloren haben, wenn ich im Stadion war, fahre ich nach Fürth. Ja.
Großartig.
Dann mit funktionierender Klimaanlage jetzt wieder.
Wunderbar, dir eine gute Fahrt, allen 1.699 anderen 96 Fans auch eine gute Fahrt. Kommt gut nach Franken, lasst uns das 5:0 feiern und kommt wieder gut zurück in die wunderschöne Landeshauptstadt Hannover. Und denkt immer daran, 96 Allee und bis bald.
Ich hoffe, es hat euch auch so gut gefallen wie mir. Dann bis zum nächsten Mal, euer Carsten Linke.
Hallo, hier ist Gregor vom Plauschangriff mit einem hörenswerten Hinweis für euch. Ghost of Yotei erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Im Action-Adventure begleitet ihr Atsu auf eine spektakuläre emotionale Reise durch eine neue, offene Welt am nördlichen Rand Japans im 17. Jahrhundert, rund um den majestätischen Berg Yotei in Ezo, dem heutigen Hokkaido. Fans von Ghost of Tsushima kommen voll auf ihre Kosten bzw. bekommen sogar noch mehr. Ihr könnt die Open World komplett nach eurem Vorlieben erkunden. Von verschneiten Berghängen über Grasland bis hin zu Feldern voller Wildblumen. Und das Beste, auch das Kampfsystem wurde noch einmal weiterentwickelt. Ihr kämpft flüssig, könnt Waffen wie Doppelkatana, Sodachi, Kusarigama, Yari oder Schusswaffen im Kampf wechseln und trainiert mit verschiedenen Sensei, um sie zu meistern. Um das Spiel in Gänze genießen zu können, braucht ihr aber keinerlei Vorwissen. Ghost of Yotei ist keine Fortsetzung von Ghost of Tsushima, sondern ein eigenständiges Abenteuer mit eigener Geschichte, Charakteren und einer völlig neuen Welt. Von Grund auf für die PS5 entwickelt, nutzt das Spiel alle Features. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Optimiert sogar noch für die PS5 Pro. Also, Ghost of Yotei ab dem 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos in den Shownotes.